So, schönen guten Morgen zusammen nochmal. Ich bin ja auch immer wieder sehr dafür, dass wir, wenn man gerade so in eine neue Phase eintritt, sich Gedanken macht, was kommt da auf mich zu, Ziele sich setzt, neues Jahr, neues Jahrzehnt. Und als Pastor mache ich mir natürlich immer viele Gedanken, Gott, wo geht's lang? Wo geht's lang für unsere Church? Was sind deine Schwerpunkte? Und wir haben eigentlich über die Jahre immer wieder uns auch so Schwerpunkte gesetzt, was unsere Werte angeht, worauf wollen wir besonders uns fokussieren, welchen Teil unserer Werte wollen wir weiterentwickeln. Und als ich so in dieses Jahr ging, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht ganz so klar diesmal. Und habe dann so weiter gebetet und gerungen, mir Gedanken gemacht. Das geht manchmal so abwechselnd. Manchmal ringt man da drum, dann geht man wieder eher in so eine Entspannungsphase und denkt, okay, gut, ich kann es ja auch nicht erzwingen. So, Gott, wo bist du da drin? Was ist deine Perspektive? Und dann habe ich so gemerkt, eigentlich parallel in diesem Ganzen wurde mir bewusst, dass ein Prozess in meinem Herzen ablief, und wo ich gemerkt habe, oh, das ist es. Das ist irgendwo, wo Gott seinen Schwerpunkt, seine Hand drauf legt, sein Augenmerk drauf legt. Und das ist eben tatsächlich dieses Thema, das Reich Gottes. Ich habe in den letzten Wochen schon einige Impulse dazu weitergegeben. Und ich denke, dass Gott einfach unseren Blick, unser Verständnis für dieses Thema Reich Gottes erweitern will. Ich habe letzte Woche schon mal darauf hingewiesen, dass Jesus ja mit seinen Jüngern ganz viel darüber gesprochen hat, besonders nach der Auferstehung. Das ist interessant, dass nach der Auferstehung eine ganz lange Phase war, wo Jesus mit seinen Jüngern noch unterwegs war und sie noch geteacht hat und sie noch zugerüstet hat. Und sein zentrales Thema, das Hauptthema war Reich Gottes. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen, dann ist das wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den es gilt für uns zu verstehen. Da gibt es diesen Satz, Matthäus 6,33, kannst du dir merken, so wie ein Passwort für Gott. MT 6,33. Wie heißt das Passwort? MT 6,33, genau. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und die Sache ist halt, manchmal hören wir das sehr stark auf dem Appellohr. Das kommt natürlich auch gelegen, gerade für Prediger, für Leute, für Pastoren, die das dann gerne forcieren und Menschen ermutigen wollen, legt man einen besonderen Schwerpunkt auf dieses Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist alles gut, es hat seinen Platz, aber man muss natürlich auch die Waage da drin halten. Und wichtig ist eigentlich, nicht nur den Appell zu verstehen, sondern zu verstehen, worauf basiert denn dieser Appell? Worum geht es denn hier überhaupt? Es geht ums Reich Gottes. Aber wenn ich jetzt mal so eine Blitzabfrage machen würde, was stellst du dir vor? Wenn ich sage Baum, dann hat jeder irgendwie ein Bild von einem Baum vor Augen, richtig? Wer hat einen Tannenbaum vor Augen? 3 Leute. Okay, wer hat einen Laubbaum vor Augen? Ah, siehst du? Okay. Wer hat einen eher kleinen Baum vor Augen? Wer hat einen großen Baum vor Augen? Ach, die mal interessant. Ja, ja, ist so interessant. Ja? So Bilder, das Gehirn ist operiert mit Bildern, ganz klar. Und wenn wir jetzt über das Reich Gottes uns Gedanken machen, da fehlen uns oft so ein bisschen die Bilder. Ne? Besonders jetzt, wir reden von einem Reich Gottes, was wir nicht sehen. Ja? Länder, das können wir sehen. Ja? Da gibt's Landkarten, da gibt's auch, man kann hinreisen zum Beispiel nach Neuseeland, ne, und erfahren, boah, das ist hier irgendwie alles anders, die stehen hier alle auf dem Kopf, die fahren auch auf der falschen Seite, also ist irgendwie alles anders. Ne. Gut, aber Reich Gottes, da ist doch ein bisschen schwierig. Ja. Und ich möchte fortsetzen mit diesen Gedanken und ich glaube, dass ich heute ein paar Gedanken zu diesem Thema habe, wieder eine Facette. Ich glaube, dass man immer wieder nur Facetten beleuchten kann und verschiedene Facetten im Laufe der Zeit ergeben dann ein entsprechendes Bild, was wächst, was sich ausbreitet in unseren Herzen. Und die Facette, die ich heute anspreche, ich glaube, die wird viele von uns sehr arg herausfordern. Und ich bin in der Gefahr, das abzumildern, weil ich ja denke, okay, man muss das immer gut, dass man das, man will ja die Leute nicht erschrecken. Ne? Aber auf der anderen Seite darf ich natürlich auch mich nicht schuldig machen, darin den Kerngedanken zu verwässern. Ich möchte daher mit einer Bibelstelle beginnen, die ich aus dem Propheten Jesaja entnommen habe. Und da heißt es: Ich, der Herr, war zornig auf eure Vorfahren. Deshalb sollst du ihnen sagen: So spricht der Herr, der Allmächtige, wendet euch wieder zu mir hin, spricht der Herr, der Allmächtige, dann werde ich mich auch wieder zu euch hinwenden, spricht der Herr, der Allmächtige. Interessant, schon allein, wenn man das liest, wie das in dieser kurzen Passage dreimal hintereinander der Ausdruck spricht, der Herr, der Allmächtige vorkommt. Also es ist nicht einfach nur ein nett gemeinter Rat, keine nett gemeinte Ermutigung, sondern hier spricht der Allmächtige. Der Punkt, der uns sicherlich immer wieder herausfordert, ist der Punkt, der erste Satz. Ich, der Herr, da ist eigentlich auch der gleiche Gedanke wieder drin, der Herr. Ich, der Herr, war zornig auf eure Vorfahren. Ist Gott ein zorniger Gott? Das ist die Frage, mit der ich uns heute Morgen etwas herausfordern möchte. Ist Gott ein zorniger Gott? Ich muss persönlich gestehen, dass ich mit diesem Thema Zorn Gottes immer wieder meine Herausforderung hatte. Immer wieder. Wann immer ich das Ding gelesen habe, und Gott sei Dank könnt ihr es nicht sehen, aber in meiner Bibel, ich habe ja so eine digitale Bibel, da mache ich da manchmal so Notizen rein. Und da gibt es so ein paar Anmerkungen, so ein paar Notizen, da steht dann dahinter: Verstehe ich nicht. Und wenn man das liest, dann spürt man ja nicht so ganz die Emotion dahinter. Ne? Aber ich habe es gerade mal so versucht, deutlich zu machen. Ne? Verstehe ich nicht. Irgendwie hat mich dieses Thema immer wieder herausgefordert. Und ich glaube, das ist eins überhaupt der herausforderndsten Themen überhaupt für Christen. Den Zorn Gottes zu verstehen. Da gibt es einen Aufruf, eine Forderung, man kann eigentlich sogar sagen, eine Aufforderung. Da heißt es in dem Buch der Sprüche, ich liebe das Buch der Sprüche, ich habe es gerade mal wieder angefangen, das passt immer so schön für einen Monat, ne? 31 Kapitel, für jeden Tag ein Kapitel. Und dieses Buch ist einfach faszinierend. Ja, da steckt so viel Weisheit drin und deshalb gehört es ja auch zu den Weisheitssprüchen in der Bibel. Und eine Kernweisheit oder ein Kerngedanke, wie du Zugang zu wirklicher Weisheit bekommst, ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und da sind wir dann ganz schnell dabei, ja, Furcht des Herrn, das muss man sich so wörtlich nehmen. Es geht jetzt nicht darum, eine Angst zu haben vor Gott, sondern ist mehr im Sinne von Ehrfurcht gemeint. Und ich habe selber diesen Satz etliche Male gesagt. Aber mittlerweile denke ich manchmal darüber nach und denke, ich glaube, wir werden der Sache nicht gerecht, wenn wir das nur als Ehrfurcht betrachten. Es gibt Begegnungen von Menschen in der Bibel, die sehr tief erschütternd sind. Ich lese mal gerade so eine Begegnung vor, Jesaja. Ich habe sie vor einiger Zeit schon mal gelesen, aber das macht nichts. Es ist Wort Gottes und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, okay? Und ich lese es, woraus lese ich den? Elberfelder, genau. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Damit fängt es schon gleich wieder an. Der Herr auf einem hohen, erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Füße und mit zweien flog er. Was muss das für ein, für, schon allein das, da würde ich schon zerfließen. Da würde ich schon, Hilfe, was ist das? Die Erscheinung alleine. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Der Herr der Heerscharen. Weißt du, was das ist? Der Herr der Heerscharen. Das ist der Captain, der wie heißt das, der Generalbevollmächtigte der Armeen Gottes. Heerscharen von Engeln. Millionen von Engeln werden sie an verschiedenen Stellen beschrieben. Also Gott taucht hier jetzt nicht als der liebende Vater auf, wo wir uns dran kuscheln können, sondern hier taucht Gott als ein Herrscher auf. Der Herr, der Heerscharen, die Armeen Gottes. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da bebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann unreiner Lippen und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn. Er sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich. Sende mich. Wow. Was für eine Begegnung. Und ich betone es noch einmal, es ist keine Begegnung zum Kuscheln. Es ist eine Begegnung, die Angst und Schrecken erstmal einjagt. Was ist das für eine Gewalt? Aber es steckt auch eine Riesenspannung da drin. Natürlich fühlt er sich verloren. Er spürt seine Unreinheit gegenüber dieser Reinheit. Aber es steckt auch diese Herrlichkeit drin, die Pracht, die Majestät, die Schönheit. Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wovon er mehr beeindruckt war, von diesem Auftritt der Autorität und der Macht oder von der Herrlichkeit oder beides. Wahrscheinlich ging es hin und her in seinem Herzen. Rauf und runter. Eine Erscheinung, die ihn zutiefst in seinem Innersten getroffen und herausgefordert hat. Und ihr Lieben, ich wünsche uns als Christen Begegnungen, die uns wirklich im Tiefsten unseres Herzens erschüttern und herausfordern. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Wir brauchen solche Begegnungen. Wir brauchen solche Begegnungen, die uns wirklich herausfordern, uns hundertprozentig einzulassen auf diesen Gott. Es gibt ein Problem. Das Problem ist nicht der Teufel. Der verursacht zwar eine Menge Probleme, keine Frage, aber das Hauptproblem wird hier beschrieben. Gott sagt, wendet euch wieder mir zu. Ich war zornig auf eure Vorfahren. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund dieser Geschichte. Ich will jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, aber dass ihr einfach ein bisschen das einordnen könnt, historisch, was hier los ist. Gott hat ja das Volk Israel ins verheißene Land gebracht. Da haben sie sich dann aufgebaut und entwickelt und so weiter. Und dann gab es irgendwann den Tempel. Und ja, und das Volk Gottes ist halt nicht immer wieder nicht so in den Wegen gegangen, die Gott für das Volk vorgesehen hatte. Das fing ja schon in der Wüste an. In der Wüste fing schon dieses Murren an, dieses Klagen, oh Gott, was ist los, hier fehlt dies, hier fehlt das, da fehlt mal Wasser, da gab es kein Fleisch. Und immer hatten sie irgendwas zum Motzen und Murren. Ja. Dann war da irgendwie noch der Pharao am Anfang ihnen auf der Spur. Waren ja auch keine lustigen Situationen. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, ne? Du bist da mit so einem Riesenvolk, paar hunderttausend Menschen, bist du jetzt unterwegs in der Wüste. Jetzt kein hier irgendwie First Class, so ein Flexbus oder sowas oder irgendwie was Besseres. Nein, nein, die wandern durch die Wüste. Ja? Und dann kommt vor ihnen, sehen sie, oh, da ist ein Meer, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann haben sie schon gehört, ey, der Pharao, der ist schon wieder da. Der will uns wieder zurückhaben. Ich meine, das war nicht lustig. Da haben sie natürlich Schiss gehabt und fingen natürlich an zu murren. Und das ist genau der Punkt. Der Punkt ist der, dass immer wieder es passiert, dass Menschen in Enge hineinkommen und diese Enge provoziert etwas in unserem Herzen. Und genau da zeigt sich das Problem. Nämlich eine hässliche Fratze von Rebellion. Gott hat sogar dem Volk Israel gesagt, ey Leute, ich weiß, ich habe euch 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. 40 Jahre lang. Ihr hättet in einem Monat da sein können. Nein, 40 Jahre. Ja, und, dann sagt Gott sogar, ich habe es zugelassen, dass ihr in Situationen kamt, da gab es kein Wasser. Und ich habe zugelassen, dass ihr in Situationen kamt, da gab es kein Brot. Warum ich das gemacht habe? Damit du erkennst, was in deinem Herzen ist. Und das Ding heißt Rebellion. Auflehnung in Gott. Man kann jetzt ein Schleifchen drum machen. Man kann das schön verpacken. Man kann das auch schön durch verschiedene Varianten positiver darstellen, dass es nicht ganz so hässlich erscheint. Es nützt aber nichts. Im tiefsten Grunde ist das Problem von uns Menschen. Punkt. Und irgendwann muss man anfangen zu erkennen, boah, jetzt verstehe ich, warum wir einen Erlöser brauchen. Aber jetzt nochmal zu diesem anderen Punkt, der Zorn Gottes. Wieso ist denn Gott zornig? Kann das wirklich sein, dass Gott zornig ist? Im Hebräerbrief heißt es tatsächlich, ich war zornig über dieses ganze Geschlecht. Und weißt du, was das dazu geführt hat, was das bewirkt hat? Er sagt im Hebräerbrief, Kapitel 3 und 4, kannst du das nachlesen, dass er so zornig war, dass er eine ganze Generation in der Wüste hat sterben lassen, bevor sie bereit waren, in das nächste neue Land zu kommen. Dann gibt es solche Sätze wie, so hat Gott sich vorgestellt im Alten Testament, ich bin ein eifernder Gott, ein eifersüchtiger Gott, heißt es sogar. Puh, das ist ziemlich krass, eifersüchtig. Da sind wir dann auch wieder versucht, das zu relativieren. Ja, Gott ist ja nicht so eifersüchtig wie wir. Natürlich ist er nicht eifersüchtig wie wir. Das Problem ist, wir haben eigentlich kein Recht, eifersüchtig zu sein. Aber Gott hat alles Recht, eifersüchtig zu sein. Was ist denn Eifersucht? Eifersucht, wenn ich oder meine Frau anfange, jemand anderem meine Zuwendung zu geben, die eigentlich ihr gehört, dann ist sie zu Recht eifersüchtig oder ich. Weil ich merke, hier wendet sich ein Herz einer Sache zu, wo sie nicht hingehört. Und Gott ist eifernd und eifersüchtig, weil er das Recht dazu hat. Ihm gehört die ganze Schöpfung. Ihm gehört jeder Punkt, jede Zelle an deinem Körper. Du atmest, weil Gott ist. Du könntest nicht einen Atemzug tun, Deine Zelle, na, wie heißen die? Die Mitochondrien, die Energie, die Kraft, wie heißen die? Na, so, die heißen so ähnlich. Das Kraftwerk in der Zelle könnte keine Energie geben, wenn nicht Gott da wäre. In ihm leben, wirken und sind wir, sagt der Apostel Paulus. Ihm gehört alles. Und deshalb hat er das Recht, ein eifernder Gott zu sein. Und er hat das Recht, zornig und wütend zu sein. Und vielleicht denkst du das nächste Mal darüber nach, wenn du zornig und wütend bist, dass du einfach mal darüber nachdenkst, boah, diese ganze Gefühlpalette, die haben wir, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir hätten die sonst gar nicht. Dass unsere Gefühlspalette und unsere Gedanken manchmal auch da oder nicht nur manchmal, ganz oft Irrwege gehen, das ist außer Frage. Und das ist ein Thema für sich. Aber zunächst einmal geht es einfach nur mal darum zu erkennen, deine ganze Gefühlspalette von Freude über Wut bis Ärger und sonst wohin, Eifer und Eifersucht, die hast du, weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. Und wenn du vielleicht ein bisschen mehr was von Gott verstehen willst, vom Wesen Gottes, dann denkst du vielleicht das nächste Mal darüber nach, wenn du wieder in deiner Wut steckst und deinem Ärger. Besonders, wenn du in deiner Wut und deinem Ärger Gott gegenüber steckst. Das passiert dir natürlich nicht, klar. Aber den anderen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehöre zu den anderen. Ich gehöre auch zu denen, die manchmal Momente erleben oder erlebt haben, wo ich echt wütend war auf Gott. Wer war schon mal wütend auf Gott hier? Mal ganz ehrlich. Aha, eine ganze Menge Leute. Die anderen haben sich wahrscheinlich einfach nur nicht getraut. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich mal so richtig wütend auf Gott war. Ich meine, als das erste Mal Vater wurde und mit der Situation konfrontiert wurde, dass das erste Kind mit einer Behinderung geboren wurde, das habe ich ziemlich gut weggesteckt. Ich bin früh darin erzogen worden, als Kind Gottes, als Christ, dankbar zu sein. Dankbar in allen Situationen für alles. Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Freunden damals diskutiert habe, weil die fanden das unmöglich. Und ich habe gedacht, ist mir egal, ich bin dankbar. Und ich weiß noch, als meine Frau in die Ewigkeit ging, die erste, und ich habe mich innerlich entschieden, trotz all der Wahnsinnsemotionen, die ich da innerlich so durchgemacht habe, mich entschieden, Gott, ich weigere mich an deiner Liebe zu zweifeln. Es hat lang gedauert. Ich habe viel Verrat, viel schmerzhafte Situationen durchlebt und bin immer wieder trotzdem in der Spur geblieben. Und irgendwann fing es an, wie gesagt, ich war hartnäckig. Da kamen Verratssituationen und Enttäuschungen, wo ich Dinge von Gott erwartet hatte, wo ich gedacht habe, ja, das kann gar nicht anders sein. Und es kam anders. Und ich wurde enttäuscht. Und dann plötzlich baute sich in meinem Herzen sowas auf, so eine Wut. Erst so schleichend, ja, und immer noch schön gut verpackt mit Argumenten. Gott sei Dank für Argumente, gell? Und habe aber gar nicht gemerkt, wie meine Argumente dazu geführt haben, dass meine Beziehung mit Gott immer schwieriger wurde. Immer problematischer wurde. Ich vieles von Gott nicht mehr mitgekriegt habe. Ich mit manchen Dingen immer schwieriger klarkam. Und ich muss das natürlich jetzt stark abkürzen. Ich spreche jetzt von Jahren, wo sich immer wieder was aufgebaut hat. Und ich habe auch immer wieder solche Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, okay, Gott, für mich war 1. Petrusbrief, Kapitel 5, immer so ein wichtiger Schlüssel, wo ich gesagt habe, okay, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, damit er dich erhöht zu seiner Zeit. Ja? Oder vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf das, was du verstehst oder nicht verstehst. Also ich hatte immer so meine Eckpfeile, an denen ich mich orientiert habe, an denen ich mich immer wieder ausgerichtet habe. Und doch kam ich irgendwann an diesen Punkt, wo Gott mich so klar das mir vor Augen gemalt hat: Frank, egal wie sehr du dich anstrengst, du hast dieselbe Rebellion in deinem Herzen wie alle anderen. Und da gab es so einen Moment, wo ich innerlich zusammengesackt bin und gedacht habe: Oh Gott, vergib mir. Vergib mir all meine Wut. Vergib mir meinen Ärger. Heile mich von meinem Stolz. Ich brauche dich. Und ich möchte euch einladen. Ich glaube, ich belasse es heute dabei. Ich habe noch eine ganze Menge hier. Aber wir haben ja noch ein paar Sonntage. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir einfach mal an diesem Punkt innehalten. Und sagen: Gott, ja, du bist der Prüfer der Herzen. Du bist der Prüfer der Herzen. 51, lass mich gerade mal überlegen. Ich muss mal gerade gucken, wie ich das Ding jetzt hier... Okay. Ich möchte doch... Okay, pass auf, jetzt bin ich auf der Spur. Okay. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte hier. Der Herr sagt: Ich war zornig auf eure Vorfahren, deshalb sollt ihr ihnen sagen: So spricht der Herr, der Allmächtige, wendet euch wieder zu mir. Wann wurde das gesprochen? Ich habe gerade gesagt, ich habe eigentlich mittendrin abgebrochen, die Geschichte vom Volk Israel. Es war also folgendermaßen, um das dann doch noch so weit abzurunden, ein paar Minuten. Das Volk hat also immer wieder aufbegehrt, nicht nur in der Wüste, sondern auch als es dann im verheißenen Land war, als der Tempel da war. Und irgendwann hatte Gott die Nase voll, Stichwort Zorn Gottes. Und was hat er gemacht? Er hat Feinde geschickt. Und dann gab es einen großen König, einen Chaldäer, König Nebukadnezar. Und der hat kurzerhand einfach mal Judäa überfallen und einen großen Teil der Bevölkerung gefangen genommen und weggeführt. Und diese Gefangenschaft in Babylon dann später währte 70 Jahre lang. Und dann gab es diverse Wechsel. In diese Zeit gehört die Geschichte von Daniel, der ja als einer der Gefangenen dann plötzlich auch zu einer besonderen Stellung am Hof des Königs kam. Nicht nur des einen, sondern mehrere hat er ja erlebt. Und dann gab es einen König, der hieß Kyros. Und dieser König Kyros, der hatte plötzlich irgendwie eine Begegnung mit Gott. Und dem hat Gott aufgetragen, dem hat Gott das bewirkt: Hey, schick mein Volk wieder zurück ins Land, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen können. Das sind die Bücher Esra, wenn du mal lesen willst, Esra, Nehemia und der Prophet Haggai und eben auch hier Zacharja. Zacharja war ein Prophet zu dieser Zeit, als das Volk aus der Gefangenschaft wieder zurückkehren durfte nach Jerusalem. Und dann fingen sie an, den Tempel zu bauen. Und dazu möchte ich euch gleich etwas vorlesen, als sie den Tempel gebaut haben. Okay? Und die Sache war aber die: Die Bevölkerung drumherum, die fand das gar nicht lustig. Das war ungefähr so wie Deutschland wiedervereinigt wird, als es Deutschland wiedervereinigt werden sollte. Da gab es auch einige Länder, die fanden das gar nicht so toll, dass Deutschland wieder so ein großes Land werden sollte. Ich meine, es gab mal Leute, die haben gesagt: Eigentlich muss das ganze Land vernichtet werden, platt gemacht werden. Ja? So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Die feindlichen Völker, ich nenne sie jetzt mal einfach so, die waren gar nicht begeistert davon, dass die Juden zurückkamen, und sie waren schon gar nicht begeistert davon, dass sie ihren Tempel wieder aufgebaut haben. Also gab es massive Angriffe, Widerstände und Verleugnungen. Und eigentlich mussten sie gar nicht viel anstellen, sondern sie sind dann zu dem König gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher, das war der Darius, glaube ich, oder der König davor, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann haben sie gesagt, hey, weißt du eigentlich, was das für ein Volk ist, dieses Volk Israel, den du da jetzt erlaubst, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen? Das ist ein Volk, was permanent in Rebellion ist. Und das hat schon den Königen vorher dauernd Probleme gemacht und es wird auch dir Probleme machen, wenn du das weiter zulässt. Also gab es Widerstände, Baustopp, sie durften nicht mehr weiterbauen. Und es hat 8 Jahre gedauert, bis Gott wieder reagiert hat, wieder gesprochen hat, bis Herzen wieder empfangsbereit sind. Und in dieser Zeit befinden wir uns hier in diesem Text von Zacharja, wo er... wo Gott aufruft, hey Leute, was ist los mit unserem Tempel? Wenn du magst, kannst du lesen, Prophet Haggai hat nur 2 Kapitel. Da fordert Gott das Volk heraus und sagt, hey Leute, ihr habt euch Häuser gebaut, aber mein Haus, das liegt brach. Was ist los bei euch? Habt ihr nicht verstanden, um was es geht? Und das ist die Situation, die wir hier haben. Und zu dem Thema Widrigkeiten. Widrigkeiten bringen hervor, was in unserem Herzen ist. Und ich glaube, dass Gott sich offenbaren will. Ich glaube, dass Gemeinden, dass Kirchen Orte sein sollen, wo klar ist, es gibt einen Gott und der ist ein liebender Gott, aber er ist auch ein Herrscher und ein König. Ich möchte gerne zum Abschluss einen Text lesen, ja, ich glaube aus dem Esra, war das genau, warte, Esra, nee, hier habe ich. Esra, da haben wir ihn. Esra ist cool. Warte, ich muss nochmal weiter zurück. Genau, die Lobpreiser können sich auch schon mal bereit machen. 4. Ah, hier. So, ich habe euch so ein bisschen diese ganze Szene mal so aufgezeigt. Wie gesagt, Volk Israel war im verheißenen Land. Dann kam Nebukadnezar, 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Dann durften sie wieder zurück und durften ihren Tempel bauen. Und wir sind jetzt, der Text, den ich jetzt lesen werde, sind wir in dieser Situation, wo sie jetzt tatsächlich dabei sind, den Grundstein wieder aufzubauen für ihren Tempel. Und jetzt achtet mal, hört mal zu, was da los war. Genau, ich muss mal gucken, was ich hier lese, welche Übersetzung. Nehmen wir mal Neues Leben. So. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut und ewig währt seine Gnade über Israel. Ich lese es aus Esra Kapitel 3 ab Vers 11. Denn ewig währt seine Gnade über Israel. Und dann heißt es, dann jubelte das ganze Volk laut mit großem Lobpreis zum Herrn, weil die Fundamente zum Haus des Herrn gelegt wurden. Viele der älteren Priester und Leviten und führenden Männer der Sippen und das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit fröhlichem Jubel und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Wehens des Volkes nicht aus des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Lobpreis. Ich glaube, je mehr wir von dieser hat gedauert, gell? Lobpreis. Das war so ein Stichwort. Ne? Da sind die Schläfer auf einmal wach geworden. Die Agenten meine ich jetzt. Die Lobpreisagenten. Ich wünsche uns, dass du diese verschiedenen Eindrücke jetzt nochmal in dir bewegst. Auf der einen Seite diesen Eindruck von Jesaja. Jesaja, der dieser Gewalt Gottes begegnet und sagt, boah, ich bin verloren. ich bin verloren. Und dann dieser Augenblick, wo der Grundstein für den Tempel gelegt wird und es war, die Leute waren außer sich vor Freude, vor Begeisterung. Und ich glaube, das ist alles, beides angemessene Reaktionen. Und ich glaube, dass dieses Thema, wenn du diese gewaltige Macht Gottes, ein Gespür dafür entwickelst und diese Ehrfurcht in dir wächst, ja, dass Gott tatsächlich auch jemand ist, der zu fürchten ist, weil er so gewaltig ist, so machtvoll, so stark. Ja, und gleichzeitig ist er voller Liebe. Und er neigt sich dem Herz zu, das gebrochen ist. Wie Jesaja sagt, dass Gott nahe denen ist, die zerbrochenen Herzens sind. Ist das eine Spannung? Es ist eine gigantische Spannung. Aber es ist auch ein gigantischer Gott. Aber beide Bilder gehören zusammen. Und wenn wir Gott suchen und Gott begegnen wollen, brauchen wir beide Impulse, die uns Kraft geben, die uns ziehen, die uns herausfordern, Gott zu suchen und Begegnungen mit Gott zu haben, die Leben grundlegend verändern. Und ich möchte euch jetzt wirklich zum Abschluss ein Stück weit herausfordern. Ich weiß, ich bin über die Zeit, aber es ist okay, das ist jetzt halt einfach mal so. Moment. So, wo will ich denn hin? Da wollte ich hin. Das Wort Halleluja kennen wir alle, gell? Wer kennt das Wort Halleluja nicht? Achso. Aber wo es herkommt, das wissen die wenigsten. Das Wort kommt nämlich von Halal, was circa 100 Mal im Alten Testament vorkommt. Und es bedeutet loben, rühmen, feiern, lauter Jubel, Töne von sich geben, scheinen, schreien, alles das. Halal beinhaltet die gänzliche Verleugnung des Ichs. Wir sehen uns selbst gar nicht mehr. Wir kümmern uns nicht darum, was andere von uns denken. Und was ist da in der Mitte? Ist egal. Und wir kümmern uns nicht mehr darum, was andere von uns denken, denn wir sind völlig auf Gott fokussiert und hoffnungslos und leidenschaftlich in ihn verliebt. Halal in Verbindung mit dem Namen Gottes. Jahwe bedeutet Halleluja. Und ich möchte uns jetzt einladen, am Schluss, dass wir ganz bewusst nochmal so in diese Gegenwart Gottes gehen. Und halte sowohl diesen Eindruck von dieser herrlichen und dieser machtvollen und vielleicht sogar einschüchternden Autorität in deinem Herzen. Vielleicht bringt dich das zum Weinen. Oder halte auch dieses Bild von dieser herrlichen Majestät, von dieser Pracht und Schönheit, die uns dazu bringt, zu jubeln und zu jauchzen. Und gerade, ich glaube, dieses Thema Lobpreis und Anbetung, deshalb ist das für uns so wichtiges Thema als Church. Dieses Thema ist wirklich ein Schlüssel, was Durchbrüche schenken kann. Weil hier bist du herausgefordert, über deine Grenzen hinauszugehen. Hier bist du herausgefordert, deine Komfortzone zu verlassen. Stichwort Bilder. Wir orientieren ja uns an dem, wir sagen gerne, ja, das ist für mich stimmig, das passt für mich. Aber für wen von dir? Für deinen natürlichen Menschen oder für deinen geistlichen Menschen? Das müsstest du mal entscheiden. Willst du in dem Rahmen deines gewohnten, natürlichen Menschens bleiben oder willst du Durchbrüche erleben in der Gegenwart Gottes?